Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Nicht-Akademiker-Kinder stoßen immer noch auf Hürden, wenn sie ein Studium beginnen. Welche das sind und was ihnen hilft, sie zu überwinden. Darum geht es gleich bei uns. Am Mikrofon ist Regina Brinkmann. Hallo. Die PISA-Studie hatte es uns ja vor 2 Wochen noch einmal bescheinigt. Schülerinnen und Schüler aus sozial schwächeren und nicht so bildungsstarken Familien haben es in unserem Schulsystem einfach deutlich schwerer. Und damit schaffen sie es später seltener auf das Gymnasium und an die Uni. Wie sich das auswirkt, zeigen zum Beispiel diese Zahlen. Bei 7% der Erstsemester verfügen ihre Eltern über einen Hauptschulabschluss. Bei fast 70% der Studierenden hatte dagegen mindestens ein Elternteil die Hochschulreife. Das sind Zahlen, die das Deutsche Studentenwerk für das Jahr 2021 erhoben hat. Diese Zahlen sagen aber noch nichts darüber aus, wie es sich dann anfühlt, wenn Studierende als Erste ihrer Familie an die Uni gehen. Stefan Kern hat einige Studierende der ersten Generation getroffen und sich von ihren Erfahrungen berichten lassen.
Ich habe selber in meiner frühen Jugend immer behauptet, ich mache Hauptschule danach, dann mache ich gar nichts mehr.
Erzählt die 19-jährige Ebra, die ihren vollen Namen nicht im Radio sagen will. Mittlerweile studiert sie im 3. Semester Jura an der Universität zu Köln. Sie kommt aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Der Vater ist Taxifahrer und ihre Mutter kümmert sich um den Haushalt. Dass sie im Vergleich zu den meisten Mitstudierenden einen nicht-akademischen Hintergrund hat, macht sich manchmal in ganz beiläufigen Gesprächen bemerkbar.
Ich habe zum Beispiel eine Kommilitonin, eine Freundin von mir, die auch studiert. Und bei der wurden zum Beispiel letztens so Witze gemacht mit bei Lidl an der Kasse arbeiten. Und sowohl sie als auch ihre Mutter arbeiten bei Lidl an der Kasse. Und ich finde, dass das ein respektabler Job ist. Aber im Studium wird das eher als Witz genommen. Also das wird voll ins Lächerliche gezogen.
An der Uni begegnen sich Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Und für Kinder aus Arbeiterfamilien ist es immer auch ein Schritt, der für alle in der Familie neu ist. Das erlebt etwa Anna so, deren echter Name eigentlich anders ist. Sie muss gerade für ihr Staatsexamen Jura lernen und hofft auf mehr Verständnis ihrer Eltern, die beide nie studiert haben.
Weil Lernen bedeutet nicht unbedingt für beide meine Elternteile arbeiten und Leistung, weil Lernen ist so eine Option eher. Da merke ich es dran, dass ich mir das erkämpfen muss. Und das ist fast schon eine neue Welt, die Akademikerwelt für mich. Und da muss ich mich reinfinden. Aber ich muss auch schauen, dass ich nicht den Zugang zu meinen Eltern, zu meiner Herkunft verliere.
Studierende aus Nicht-Akademiker-Haushalten hätten weniger Vorbilder in der Familie, bestätigt Ann-Christine Kolwes. Sie koordiniert ein Mentoring-Programm an der Uni Köln für Promovierende mit einem nicht-akademischen Hintergrund. Ihr Eindruck ist, dass Arbeiterkinder im Vergleich zu Akademikerkindern öfter mehr an sich zweifeln würden und sie hätten
vielleicht eben auch ein Stück weit das Gefühl, dass die Uni nicht der Ort ist, an dem sie sein sollten. Und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, ganz selbstverständlich zu sagen, ich gehöre hier hin, weil ich kann das genauso gut wie die anderen, ist, glaube ich, eine große Arbeit an sich selber, die auch eine gewisse Zeit braucht und auch Unterstützung.
Nicht immer würden sich die Hochschulen Mühe geben, die Studierenden aus allen sozialen Schichten zu integrieren, sagt sie. Etwa würde ein gewisses finanzielles Polster vorausgesetzt für Dinge wie iPads und Miete. Und auch sprachlich könnten Akademikerkinder oft auf mehr Erfahrung zurückgreifen.
Genauso wie worüber wir reden, mit welchen Worten wir über Dinge reden, was wir voraussetzen. Also so der Klassiker, wenn jeden Sonntag über die Artikel in der Zeit diskutiert wird zu Hause und das ganze Leben lang, dann bringt man einen anderen Wortschatz, eine andere Sprache mit, als wenn es vielleicht zu Hause überhaupt nie eine Zeitung gab.
So wie bei Iris Seiram, die sich Ende der 90er Jahre für ein Jurastudium an der Uni Köln entschied.
Wenn man eben aus so einem Haushalt kommt wie ich, wo wir hatten gerade mal 2 Bücher, das Anatomiebuch von meinem Vater, der als türkischer Gastarbeiter nach Köln gekommen ist und eigentlich hier irgendwas Künstlerisches machen wollte, aber blöderweise irgendwie die Wege dann doch sich in, ich sag mal, naja, ein bisschen abgekommen ist vom Weg.
Und das 2. Buch im Haushalt war ein Duden über Rechtschreibung. Statt zu lesen, hätte die Mutter viel gearbeitet.
Und meine Mutter hat halt auch nichts gelernt und hat im Prinzip nur Gelegenheitsjobs gemacht und sämtliche Klos vom Friesenwall geputzt.
Nach ihrer Kindheit in prekären Verhältnissen hat sich Iris Seiram gegen alle Widerstände durch das Jurastudium gekämpft. Mit 49 Jahren ist sie promovierte Juristin und arbeitet als Hauptstadtkorrespondentin bei der ARD. Eine Erfolgsgeschichte. Nur leider gibt es davon noch viel zu wenige, sagt Ann-Christine Kolwes. Bildung in Deutschland würde immer noch viel zu sehr vererbt. Denn an den Hochschulen seien Menschen mit nicht-akademischem Hintergrund unterrepräsentiert.
Und das ist eben nicht einfach nur eine Frage von, da bringt jemand irgendwelche Qualifikationen nicht mit, sondern das spiegelt einfach wieder, dass wir ein Bildungssystem haben und auch ein Hochschulsystem, das nicht die gleichen Chancen für alle Leute bietet.
Nur rund ein Drittel der Studierenden kommt aus Haushalten, in denen die Eltern selber nie studiert haben. Welche Erfahrungen einige von ihnen machen, hat Stefan Kern für uns recherchiert. Zugehört hat Katja Urbatsch. Sie selbst ist die erste in ihrer Familie, die einen Studienabschluss erreichte und hat aus dieser Erfahrung heraus im Jahr 2008 das Internetportal arbeiterkind.de gegründet. Das hat sich inzwischen zu einer gemeinnützigen Organisation weiterentwickelt, die mit vielen Ehrenamtlichen, Studierenden und Hochschulabsolventen der ersten Generation mit Rat und Tat zur Seite steht. Frau Urbatsch, seit 15 Jahren sind Sie nun aktiv in diesem Bereich und dann hören wir so Beispiele wie eben in diesem Beitrag. Wie typisch ist das, was die Studierenden geschildert haben, immer noch?
Ja, das ist vor allem die persönliche Erfahrung, die Studierende der ersten Generation an Hochschulen machen. Und das ist sehr typisch. Also mit Erfahrungsberichten wie diesen sind wir natürlich sehr vertraut. Es hat sich, glaube ich, schon einiges verändert. Also wir merken schon, wir kooperieren ja auch mit vielen Hochschulen, dass das Bewusstsein und das Wissen über Studierende der ersten Generation gestiegen ist. Aber natürlich, ne, die Menschen, die neu an die Hochschule kommen, die haben ja trotzdem immer wieder diese Erfahrung. Und das kann man auch nicht ganz so schnell ändern.
Gibt es denn auch gute Ansätze an Hochschulen? Sie sagen, Sie sind in Verbindung mit Hochschulen. Eben im Beitrag war ja auch ein Beispiel genannt an der Uni Köln. Also welche guten Ansätze gibt es bereits?
Genau, es gibt viele gute Ansätze. Wir kooperieren ja auch mit vielen Hochschulen inzwischen. Wir haben ja auch ehrenamtliche Gruppen in ganz Deutschland, 80 Stück. Und die werden ja auch regelmäßig an die Hochschulen eingeladen zu Informationsveranstaltungen, Erstsemesterstände. Wir machen Sensibilisierungsworkshops. Und natürlich ist es auch an den Hochschulen so, dass man sich gerade sehr stark mit dem Thema Diversität auseinandersetzt. Und da kann man natürlich auch die Hochschulen nicht pauschalisieren. Da gibt es natürlich verschiedene Akteure, also die Studienberatungen zum Beispiel oder auch die Menschen, die sich an den Hochschulen mit Diversität auseinandersetzen, die sind mit dem Thema auch sehr, sehr gut vertraut und schauen auch, was sie tun können. Aber es ist natürlich ein Prozess. Es gibt Mentoring-Programme, wie zum Beispiel da an der Uni Köln für Promovierende, das kenne ich auch sehr gut. Es gibt auch woanders Mentoring-Programme. Man versucht, mehr Serviceangebote bereitzustellen. Es gibt auch teilweise Stipendienprogramme. Auch beim Deutschlandstipendium schaut man, glaube ich, jetzt mehr auf Studierende der ersten Generation. Und dann gibt es natürlich auch noch Akteure, die mit Hochschule zu tun haben, wie zum Beispiel Studentenwerke, die sich engagieren bei Stipendien oder Studienfinanzierung. oder auch die Klaus-und-Simon-Stiftung in Hamburg, die hat ein Stipendium nur für Studierende der ersten Generation, was ich auch ganz großartig finde.
Finanzierung war in dem Beitrag auch ein großes Thema. Unis erwarten, hieß es dort, dass Studierende Geld für iPads und technische Ausstattung eben auch vorhalten und haben. Eine Studie des Zentrums für Hochschulentwicklung zeigte erst vor wenigen Tagen, dass 9 von 10 Studierenden von ihren Eltern finanziell unterstützt werden, aber nur knapp 16% BAföG beantragen. Und da sind sicherlich auch viele drunter, die eben nicht so gut finanziell zu Hause aufgestellt sind. Warum scheuen diese Studierenden, vielleicht auch die Studierenden der ersten Generation, zurück davor, diese Hilfe anzunehmen, diese finanzielle?
Na, das ist natürlich ein großer bürokratischer Aufwand und häufig fehlt da auch das Wissen. Also wir gehen ja auch in die Schulen und merken, dass viele schon mal von BAföG gehört haben, aber wenige nur wissen, wie das ganz genau funktioniert. Viele sind auch überfordert mit den Anträgen. Da muss man auch seine Eltern einbeziehen. Das kann auch schwierig sein, wenn man da mit denen über Einkommen und Geld reden muss. Und viele wissen auch gar nicht, ob sie überhaupt was bekommen würden. Und das ist noch eine große Lücke, dass es eigentlich fehlt an wirklich zuverlässigen Aussagen, kriege ich überhaupt was? Und dann sagen natürlich viele, ach, das ist mir alles zu viel, dann gehe ich doch lieber jobben. Und das ist natürlich sehr schade, ne? Weil die Zeit natürlich dann fürs Studium fehlt. Da muss ich auf jeden Fall was verändern und natürlich muss ich auch an der BAföG-Höhe was verändern, weil die wird einfach dem aktuellen Kostenbild, was wir haben mit den erhöhten Mieten, mit, wie Sie gesagt haben, Laptops und so weiter, mit den Semesterbeiträgen, die auch immer mehr steigen, nicht gerecht. Also da muss ich was verändern, das muss attraktiver werden und auch einfacher in der Beantragung.
Es geht ja nicht nur um Finanzen, es geht auch um Sprache, Umgangsformen, Wissen, was man soeben am Küchentisch der Eltern aufgeschnappt hat. Da fühlen sich Studierende der ersten Generation schnell ausgegrenzt und verunsichert. Wie offen sollten Sie mit diesen Unsicherheiten umgehen? Also was raten Ihre Mentorinnen und Mentoren von arbeiterkind.de?
Also das ist natürlich immer schwierig, wie oft man da vielleicht auch im eigenen Studiengang mit umgeht und wie man sich wohlfühlt. Also ich finde, Anne-Christine Kolbes hat das sehr gut dargestellt. Auf jeden Fall, was wir versuchen, ist Austauschmöglichkeiten zu schaffen, auch in unserer Arbeiterkind-Community, dass man da auch Verständnis trifft und sich austauscht, sagt, geht dir das auch so? Ja, das geht mir auch so. Und dass man auch sagt, ja, das ist auch ganz normal. Und auch mal zu sagen, ja, auch die Akademikerkinder kochen ja häufig nur mit Wasser, ne? Aber die sind natürlich mehr trainiert. Also bei, ich habe das auch festgestellt, mein Mann ist Akademikerkind und der hat auch schon von früh an mit seinen Eltern über politische Themen diskutiert und ich nicht. Und ich musste das erstmal aufholen und das auch ein bisschen mehr trainieren. Und ich glaube, da ist es wichtig, mit Gleichgesinnten zusammenzukommen, sich auszutauschen und zu merken, ah, es geht anderen auch so, das bin ich, nicht nur ich. Mhm. Und ich glaube, mit der Zeit, das habe ich ja auch selber gemerkt, gibt sich das ja auch. Man kommt da immer mehr rein und umso älter man wird, umso besser klappt das dann auch.
Eine Studentin im Beitrag hat auch erzählt, sie müsse auch schauen, dass sie nicht den Zugang zu ihren Eltern, zu ihrer Herkunft verliere. Welche Rolle spielt diese Zerrissenheit?
Ja, das ist ein ganz großes Thema bei uns auch in der Arbeiterkind-Community, wo wir uns viel austauschen, diese Entfremdung von zu Hause. Man entwickelt sich natürlich weg, man hat dann ein neues Vokabular. Und ich habe das auch selber erlebt, dass man eben in der Hochschule vielleicht das Gefühl hat, ich komme da eigentlich gar nicht so mit oder kann da nicht so mithalten mit den anderen, aber in seiner Herkunftsfamilie fühlt man sich auch nicht mehr so wohl oder hat sich da auch schon wegentwickelt, weil man einfach auch das Milieu auf eine gewisse Art und Weise wechselt. Und ja, das ist auch ein Prozess und der ist bei jedem auch unterschiedlich. Manchmal kommt es da wirklich zu größeren Entfremdungen, manchmal kann sich das mit der Zeit auch wieder geben, aber auf jeden Fall ist das ein großes Thema und natürlich auch das Thema Weihnachten spielt bei uns auch eine große Rolle. Wenn man nach Hause geht, ja, wenn man jetzt nach Hause fährt und sich dann mit den Verwandten auseinandersetzen muss oder da vielleicht auch wieder ein paar Sprüche kommen zum Thema Studium, was machst du denn da die eigentlich die ganze Zeit, wann bist du mal fertig und was verdienst du dann? Und ne, das sind auch so Sprüche, die ich häufiger gehört habe in meinem familiären Umfeld. Das ist nicht so einfach. Man fühlt sich einfach häufig nicht verstanden, man fühlt sich nicht gewertschätzt, man möchte eigentlich auch, dass die Eltern stolz auf einen sind, aber es ist eben schwierig, wenn die gar nicht wissen, was man eigentlich genau macht.
Was raten Sie da?
Da kann man auch ja versuchen, ruhig zu bleiben, das ist mal gut gesagt, oder auch ein bisschen Verständnis für die andere Seite zu haben. Aber Weihnachten kann ja auch sehr hitzig werden. Da versuchen wir auch einfach bei uns ein Austauschforum zu schaffen und dass sich Menschen auch mal melden können in der Weihnachtszeit bei uns im Forum, wenn sie Schwierigkeiten haben oder auch danach sich austauschen mit anderen und dass wir einfach auch wissen, es geht uns allen so, du bist nicht allein.
Katja Urbatsch, Gründerin und Geschäftsführerin von Arbeiterkind.de, eine gemeinnützige Organisation, die mit ihren verschiedenen Beratungsangeboten Studierende und Hochschulabsolventen der ersten Generation unterstützen will. Und auch in unserem nächsten Beitrag geht es um eine Gruppe von Studierenden, die ihr Studium, sagen wir mal, unter erschwerten Bedingungen absolvieren. Es geht um Studierende mit Kind oder mit mehreren Kindern. Für die gibt es an einigen Unis ja so Anlaufstellen wie die an der TU Dresden. Das Campusbüro mit dem Titel Uni mit Kind ist dort mehr als nur eine Beratungsstelle für Elternpaare und Alleinerziehende. Sibylle Kölmel hat das Campusbüro besucht, in dem an manchen Tagen auch gesungen wird.
Mein Ball, der kullert hin und her, kreuz und quer, hin und her.
Ein Dienstagvormittag. In den Räumen des Campusbüros Uni mit Kind haben sich 6 Mütter und ein Vater mit ihren noch sehr kleinen und größeren Kindern eingefunden zum Babytreff, der einmal wöchentlich stattfindet. Sie sitzen im geräumigen Kursraum auf Matten auf dem Boden, der mit viel Spielzeug bedeckt ist.
Klatschen, klatschen, la, 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 la.
Die Nachfrage nach den Treffangeboten hier ist groß. Es geht viel darum, Kontakte zu knüpfen. Das erzählt zum Beispiel Paula.
Ich habe an der TU Dresden studiert, bin mittlerweile fertig und war schon mit meiner großen Tochter im Babytreff und jetzt auch mit der kleinen Tochter wieder. Und mir hat das damals total viel gegeben. Es war auch noch zu Corona-Zeiten und da war das so eine Möglichkeit, um rauszukommen, sich auszutauschen. Und doch mal irgendwie noch mal einen anderen Blickwinkel, dass man vieles einfach nicht so ernst nehmen muss, vielleicht manchmal, dass alles vorübergeht. Und es hat immer viel Entspannung wieder in den Alltag gebracht.
Büros, ein Raum mit Wickelkommode und noch mal viel Spielzeug.
Also hier haben wir unseren Ankommensbereich, hier finden aber auch so offene Treffangebote statt.
Vor allem kommen Studierende und Hochschulangehörige ins Campusbüro, um sich rund um das Thema Studium und Arbeit mit Kind beraten zu lassen, erzählt die Sozialpädagogin Annette Peukert.
Zu uns kommen die werdenden Eltern, es kommen aber auch Studierende zu uns, die sagen, wir überlegen, ein Kind zu bekommen im Studium. Was wird sich dann für uns verändern? Wir haben aber auch eine Zielgruppe, die mit Kind studiert, die dann im Laufe des Studiums vielleicht auf Probleme trifft. Finanzielle Probleme, Vereinbarkeit zum Beispiel von Studium und Familienarbeit. Und dann kommt das Thema Studienorganisation. Wie kann ich das vereinbaren?
Aber auch die psychologische Beratung spielt eine große Rolle.
Und dann kommt das Thema Studienorganisation. Wie kann ich das vereinbaren? Ich trenne mich oder als Familie passt das für uns jetzt nicht mehr so. Wir sind in einer neuen Lebensphase.
Das Campusbüro Uni mit Kind gibt es seit 16 Jahren. Entstanden aus einer Initiative von Studierenden, ist es heute eine gemeinsame Einrichtung vom Studentenwerk und der Technischen Universität Dresden. Ende Oktober fand der Umzug in größere, barrierefreie Räume statt. Durch diese führt Annette Peukert. Sie ist Sozialpädagogin und eine der beiden Mitarbeiterinnen hier. Ihre Kollegin ist Psychologin.
Das ist die Küche und hier bereiten wir in der Regel für die Treffs ein bisschen was Kleines zum Knabbern vor. Ich komme gleich, geht schon mal rein.
Annette Peukert beobachtet, dass sich in ihrer Arbeit seit der Pandemie einiges verändert hat.
Also mein Eindruck ist in der Beratung auch, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was ist denn eine Babygruppe, was ist denn ein Treff. Das mussten wir früher internationalen Studierenden erklären, die das sozusagen aus ihrem Herkunftsland eben nicht kennen. Da ist es ja oft alles im familiären Rahmen, dass man sich da mitteilt, austauscht. Dieses Wissen darum, es wurden ja viele Einrichtungen auch geschlossen. Es gibt wirklich so eine Generation, die ihr Kind so ganz alleine in der Pandemiezeit zu Hause großgezogen hat.
Dabei seien die Gruppenangebote für viele Studierende ein wichtiges Korrektiv.
Jeder erzählt, wie ist es bei mir gerade, sowohl bei den Alleinerziehenden als auch hier im Babytreff. Was habe ich für Themen? Und einfach das in der Gruppe teilen zu können und hier anzukommen und nicht verurteilt zu werden für das, was gerade bei einem ist und auch nicht bewertet zu werden.
Astronomie wird als richtiges Schulfach nur in wenigen Bundesländern unterrichtet. Ansonsten wird es lediglich als Wahlfach oder als Arbeitsgemeinschaft angeboten. Weil aber gerade Astronomie viel Potenzial bietet, die MINT-Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern zu stärken, haben Astronomielehrkräfte unlängst eine Ausweitung ihres Faches gefordert. Wie gut der schulische Blick in die Sterne bei Kindern und Jugendlichen schon jetzt ankommt, hat Thomas Wagner bei einem Schulbesuch in Heidelberg erfahren.
Also die Venus ist nach dem Mond das hellste Gestirn am nächtlichen Himmel.
Der Uranus ist ein Eisriese. Er ist der drittgrößte Planet im Sonnensystem.
Für sie sind an diesem Nachmittag die Sterne und die Planeten zum Greifen nahe. Gut 2 Dutzend Oberstufenschülerinnen und Schüler der Internationalen Gesamtschule Heidelberg treffen sich zur Doppelstunde im Wahlfach Astronomie. In Kurzreferaten beschreiben sie die Planeten unseres Sonnensystems.
Ich finde Astronomie generell sehr interessant. Klar, man kann zu den Sternen gucken und denken, wow. Sind aber schön heute. Man kann verstehen, dass das vielleicht was ist, was gar nicht mehr da ist. Und ich finde das so unglaublich faszinierend und das ist, ja, das ist einfach cool.
Ich denke, es ist diese Frage, was ist da draußen im Weltraum und irgendwie wie groß das ist und wie bedeutend.
Tabea Stein und Marco Nötzl, beide Klassenstufe 12, zeigen sich, wie alle anderen im Kurs, fasziniert von der Unendlichkeit des Universums, von der Welt der schwarzen Löcher, der Supernovas, der Galaxien, hunderte und tausende von Lichtjahren entfernt.
Das Bild hier vorne. Welches Objekt ist hier fotografiert worden? Zur Idee nochmal.
Ohne ihn gäbe es keinen Astronomieunterricht an der Internationalen Gesamtschule Heidelberg. Martin Wetz unterrichtet Naturwissenschaften mit viel Herzblut, hat Mathematik und Physik studiert und eben auch Astronomie.
Ich kann mich erinnern, dass ich als Grundschulkind schon mich mit Sternen beschäftigt habe.
Aus der Neugier in der Kindheit wurde der Beruf Lehrer in einem Exotenfach. Astronomie. Dabei setzt sich Martin Wetz dafür ein, dass gerade Astronomie das Image des Exotenfaches verliert und als Unterrichtsfach an möglichst vielen Schulen angeboten wird, nach dem Vorbild in einigen ostdeutschen Bundesländern wie zum Beispiel Thüringen.
Ich glaube auch, dass es neben der Tatsache, dass es einfach vieles interessante Wissen anbietet, auch einen Einstieg in Naturwissenschaften ermöglicht, auch Kinder heranwachsend erreicht, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Man kann gerade mit diesem Thema Kinder erreichen, die sonst für schulische Inhalte eher verschlossen sind. Man kann es, auch wenn es weit weg ist, trotzdem relativ direkt erfahren. Ich sehe den Mond, ich sehe die Sonne, ich sehe Sterne.
Astronomie mache Appetit auf andere Naturwissenschaften, erreiche auch Kinder mit bildungsfernen, familiärem Hintergrund. Aus diesem Grund haben Astronomielehrerinnen und Lehrer aus dem ganzen Bundesgebiet kürzlich eine Resolution verfasst.
Wir bitten die Ministerien darum, dass sie sich wirklich Gedanken machen, dass man die Astronomie als festes Unterrichtsfach wenigstens einstündig in der Klasse 9 oder 10 einführt. Uns geht es darum, dass jeder Schüler praktisch eine astronomische Grundbildung bekommt.
Fasst Rita Isenmann, Projektleiterin der Astronomie MINT AG an der Grimmelshausen-Schule Rennchen im Schwarzwald, die Kernforderung zusammen. Denn mit den Leistungen vieler Schülerinnen und Schüler in Sachen Mathematik und Naturwissenschaften ist es hierzulande schlecht bestellt, sagt die jüngste PISA-Studie. Für Rita Isenmann und viele andere Astronomielehrkräfte lautet die Formel zum Gegensteuern daher: mehr Astronomieunterricht braucht das Land.
Weil wir gemerkt haben, dass wenn wir Astronomie mit den Schülern machen, dann kommen plötzlich auch die Verbindungen zu den naturwissenschaftlichen Fächern. Und die Schüler sind dann motiviert, sich auch mal mit Physik zu beschäftigen oder Chemie.
Während eine Antwort aus der Politik noch aussteht, haben viele Jugendliche, die sich in der Schule für Astronomie begeistern, bereits einen Wunsch für ihren Traumberuf. Mittelstufenschüler Noel Eser macht in Heidelberg in der Freiwilligen Astronomie AG mit und hat einen Plan für die Zukunft.
Also Astronaut sein schon oder bei einer Sternwarte arbeiten, die Sterne zu beobachten und zu erforschen. Ja.
Tja, nach diesem Blick in die berufliche Zukunft und in die Sterne verabschieden wir uns für heute. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.